Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Ja, Deutschland wird vielleicht bald Waldbrandland. Das sagt zumindest heute ein Feuerökologe von der Uni Freiburg in dieser Sendung hier. Es wird immer trockener bei uns, es wird immer heißer. Klar, das ist irgendwie ein schöner Sommer, aber es gibt eben auch die Risiken von Waldbränden. Und es gibt kein richtiges Konzept, da vorzugehen. Ob wir bald kalifornische Verhältnisse bei uns haben und warum eigentlich die Feuerwehr nicht gut aufgestellt ist bei Feld- oder Waldbränden, das schauen wir uns heute genauer an. Außerdem verschärft sich die Krise in England.
We have a crisis in government.
Nachdem David Davis, der den Brexit für Großbritannien aushandeln sollte, zurückgetreten ist, hat heute auch der hingeschmissen, der ganz offensiv für den Brexit einst geworben hat, der Außenminister Boris Johnson. Ihm war das alles zu lasch, was Theresa May da vorhat. Wir sprechen mit Vera Hophaus. Sie ist Politikerin und sie sitzt dort für die Liberalen im Abgeordnetenhaus und sie sagt, ganz ruhig, Europa müsse sich zurücklehnen. Die Regierung von Theresa May zerlegt sich da gerade selber. Warum sie sich da so sicher ist, das klären wir mit ihr. Und Moderator Klaas Häufer-Umlauf hat am Wochenende seine Spendenaktion Civil Fleet gestartet. Er möchte nicht länger zusehen, wie Boote von Rettungsorganisationen festgehalten werden an der EU-Außengrenze. Die dürfen nicht auslaufen, die dürfen keine Migranten retten im Mittelmeer. Er möchte unter anderem ein Boot chartern und dort helfen. Nele Matz-Lück ist Professorin am Walter-Schücking-Institut für internationales Recht und sie sagt, kann man so machen.
Das Schiff muss unter einer Flagge fahren, das heißt, es muss irgendwo registriert sein oder eben die Staatszugehörigkeit eines Staates haben.
Über die Schwierigkeit solcher Aktionen sprechen wir unter anderem heute auch mit ihr im Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Tag 2 ist heute Tag 2 der Höhlenrettung in Thailand. 2 Wochen lang war eine junge Fußballmannschaft mit ihrem 25-jährigen Trainer dort gefangen in der überfluteten Höhle in Thailand. Gestern sind die ersten rausgekommen, 4 Jungen. Bleiben noch 8 weitere Jungen und eben ihr Trainer übrig. Heute ist die Rettungsaktion weitergelaufen. Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Klaus, es lief ähnlich gut wie gestern, kann man festhalten.
Ja, also es war lange Zeit unklar. Also die Einsatzkräfte und die Politiker, die wollten lange nichts sagen. Die Journalisten vor Ort, die konnten auch nicht viel mehr tun, als aus der Entfernung Krankenwagen zu zählen, abfliegende Hubschrauber zu beobachten. Offiziell verkündet wurde nichts. Aber seit einiger Zeit ist jetzt klar, es haben wieder 4 Jungen geschafft. Spezialtaucher haben die heute rausgeholt. Die Jugendlichen, die wurden auch sofort ins Krankenhaus gebracht zu den anderen, genau wie die ersten 4 auch. Ja, und damit sind jetzt also noch insgesamt 4 Jungen und halt ihr Fußballtrainer in der Höhle.
Wie geht es den Geretteten jetzt? Ist das schon klar?
Ja, der Leiter der Rettungsaktion hat eben gesagt, dass alle 8 geretteten Jungen wohlauf sind, also dass sie sicher und gesund sind, sagte er. Aber natürlich werden alle jetzt genau untersucht. Es gab ja Spekulationen, also dass einige wegen der feuchten Höhlenluft vielleicht eine Lungenentzündung haben könnten. Auch von möglichen Infektionen war die Rede. Der Einsatzleiter, der ist aber guter Dinge.
Sie haben alle großen Hunger und sie haben sich sogar schon spezielle Gerichte gewünscht. Scharfes Schweinefleisch mit Minze und frittierten Reis mit Basilikum.
Ja, das sind so die Kleinigkeiten, die bekannt werden. Jetzt sollen sie auch langsam wieder an die Helligkeit gewöhnt werden, nach über 2 Wochen Dunkelheit. Also möglichst schon, möglichst langsam. Wie es den Jungen psychisch geht, also das wird vielleicht sogar erst nach ein paar Jahren richtig klar werden. Die haben ja Todesängste vermutlich ausgestanden in der Höhle.
Es wäre ja auch nicht schlecht, wenn die Familien jetzt möglichst schnell wieder zu ihren Jungs kommen könnten. Sind die nicht bei denen?
Doch, es scheint so zu sein, dass die jetzt doch bei denen sind. Also das war auch lange unklar. Die ersten Jungen sollen jetzt Besuch von den Familien bekommen haben, heißt es. Offiziell stehen die ja noch unter Quarantäne, ist das Ding. Also die Polizei hat das Stockwerk in der Klinik, in der die sind, auch komplett abgeriegelt. Es wurde erklärt, dass die Eltern noch für eine Weile keinen körperlichen Kontakt zu ihren Kindern haben dürfen. Das sollen die behandelnden Ärzte entscheiden, ob jetzt Angehörige die Jungen aus der Entfernung sehen können, ob die durch Glas gucken können. Auf jeden Fall nichts Körperliches wohl erstmal. Aber bis vor kurzem wussten die Familien angeblich noch nicht mal, ob ihr Kind jetzt unter den Geretteten ist oder immer noch in der Höhle. Also ganz komische Informationspolitik. Ja. Jetzt kommt auch gerade die Meldung rein, dass die Jungen heute noch Besuch bekommen sollen vom thailändischen Premierminister. Der will sich im Krankenhaus mit denen treffen, heißt es. Wie das Treffen jetzt genau ablaufen wird und kann, also das müssen wohl auch wieder die Ärzte entscheiden. Aber der Besuch, der zeigt, die Rettung, die überlagert gerade alles in Thailand, auch im Fernsehen. Da ist auch eine Tante von einem der Jungen interviewt worden.
Ich bin froh, dass man mich
Es sind so viele Leute gekommen, um unsere Jungs zu retten. Ich bin unglaublich glücklich. Ich habe mir immer gesagt, es wird schon. Er wird da rauskommen. Ich wusste irgendwie, dass er es schaffen wird. Aber ich habe mich nicht getraut, das laut zu sagen. Jetzt bin ich froh, dass ich endlich mal wieder lachen kann.
Ja, es ist für die Angehörigen natürlich auch sehr schwierig, diese Zeit. Es sind ja immer auch noch nicht alle draußen.
Wie geht's denn jetzt da weiter genau?
Also für heute ist erstmal Schluss. In Thailand ist ja jetzt Nacht auch. Jetzt haben die Einsatzkräfte Zeit, die Sauerstoffflaschen wieder aufzufüllen, die in dieser Höhle dann wieder zu verteilen, damit die wieder von den Spezialisten direkt genutzt werden können. Also diese Spezialisten, dieses Kernteam von 18 internationalen Tauchern, die waren heute den zweiten Tag in Folge im Einsatz. Dieselben Leute, das war extra so entschieden worden, nachdem es gestern so gut geklappt hat mit der ersten Rettung. Die kennen sich jetzt aus, die kennen die Wege, die kennen die Gefahren. Die haben heute auch nicht so lange gebraucht wie gestern zum Beispiel, knapp 9 Stunden, also schneller als gestern. Aber die müssen halt erstmal irgendwann schlafen. Dann soll es morgen also weitergehen. 5 Leute sitzen da jetzt noch fest. Der Einsatzleiter sagt, dass ihr Gesundheitszustand in der Höhle immer noch gut ist. Er meint auch, es ist noch nicht klar, ob es jetzt noch einen oder mehrere Einsätze geben muss, um alle rauszuholen. Klar ist aber nach wie vor, es ist ein Kampf gegen die Zeit, weil in Thailand Monsunsaison ist und jederzeit starke Regenfälle kommen könnten. Das wäre wirklich eine schlechte Nachricht für die Retter und für die Eingeschlossenen.
In Thailand sind heute wieder 4 Jugendliche aus der Höhle im Norden des Landes gerettet worden. Jetzt sitzen dort noch weitere 4 Jungen und ihr Trainer fest. Informationen dazu waren das von Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist Montag und der Montag ging in England für viele so los wie für den Reporter der BBC, der es nicht fassen konnte.
Well, it means another morning where people like me wake up and go, ah! Politics has gone completely mad again.
Die Politik spielt wieder mal verrückt dort drüben. David Davis, der Mann, der für die Briten den Brexit mit der EU verhandeln sollte, er schmiss hin. Und heute Nachmittag hat sich dann auch Boris Johnson verabschiedet. Auch der Außenminister ist zurückgetreten. Die beiden Männer waren anscheinend unzufrieden mit dem, was Theresa May vorhat. Es war ihnen zu soft, was da mit der EU verhandelt werden soll. Die britische Regierung stürzt also in die Krise. Was da los, fragen wir uns. Das weiß am besten Vera Hophaus. Sie ist Politikerin, in Deutschland geboren und sie sitzt für die Liberalen im britischen Unterhaus. Schönen guten Abend, Frau Hophaus.
Guten Abend.
Sie sagen, Europa müsse sich einfach nur zurücklegen. Die Regierung um Theresa May zerlegt sich selber. Warum sind Sie sich da so sicher?
Naja, also 2 Resignationen in einem Tag von der Regierung, das ist schon ziemlich viel. Und man muss eben nur sehen, wer jetzt noch dran kommt. Es gibt Gerüchte, dass es noch weitere Resignationen heute gibt. Und ganz deutlich ist das Kabinett ganz gespalten. Und letztlich hat die Regierung und die Konservativen sich das selber zuzuschreiben. Denn den Briten ist hier seit 2016 und wahrscheinlich schon vorher so viel vorgegaukelt worden. Keine Nachteile, nur Vorteile. Wir können unsere eigenen Gesetze machen, unsere Grenzen kontrollieren, unsere eigenen Handelsabkommen schließen, aber wir können auch nach wie vor im europäischen Binnenmarkt mitmachen wie vorher. Diese Linie kann die Regierung einfach nicht weiterhalten und stürzt eben jetzt vor unseren Augen zusammen.
Jetzt kann man einerseits sagen, das, was David Davis gemacht hat oder auch Boris Johnson, das ist unglaublich konsequent, aber auf der anderen Seite sieht es so aus, als würde keiner irgendwie den Mut haben, diesen Brexit umzusetzen. Was sagen Sie?
Genau deswegen, weil eben letztlich diese Lüge, würde ich mal sagen, die den Menschen eben hier vorgegaukelt worden ist, einfach zu kurze Beine hat. Die Engländer sagen, they're coming home to roost. Die können einfach nicht weitermachen mit diesem Standpunkt, wo alles möglich ist. Aber es gibt keine Nachteile, es gibt nur Vorteile. Aber letztlich sagen hier ja ganz viele Geschäfte und Unternehmen, dass wenn wir den Brexit durchziehen, dass es hier denn wirklich aus ist. Und das kann sich natürlich keine konservative Regierung, die jetzt darauf aufbaut, dass sie gut mit der Wirtschaft umgehen und die da hier ihre Wählerschaft bekommt, das können die sich ja nicht leisten.
Aber Frau Hophaus, es ist die Mehrheit der Briten, die für den Brexit war. Jetzt könnte man auch sagen, wenn Sie als britische Liberale sich zurücklehnen, müssten Sie nicht auch Theresa May in irgendeiner Art und Weise helfen?
Na, ich bin ja nicht Mitglied der Regierungspartei. Ich bin Liberale und ich vertrete die 48% der Menschen, die gegen den Brexit gestimmt haben. Vielleicht ist Ihren Hörern das nicht so ganz klar, aber die englische Nation ist ganz gespalten. Und natürlich kann man sagen, Demokratie ist die Demokratie der Mehrheit, aber Demokratie ist auch der Minderheit das Wort zu geben. Und das ist Demokratie, dass die Menschen, obwohl sie in der Minderheit sind, gehört werden müssen. Und ich vertrete diesen Standpunkt passioniert. Und es gibt viele, die sich inzwischen auch auf unsere Seite stellen. Und inzwischen gibt es eben auch Umfragen, die darauf hindeuten, dass letztlich die Mehrheit der Menschen jetzt doch denken, wahrscheinlich eigentlich die Mitgliedschaft in der Europäischen Union besser als das, was die Regierung uns da vorschlägt.
Aber es kann ja nicht sein, dass man jetzt nochmal erneut darüber abstimmt, oder? Oder bei der nächsten Abstimmung dann wieder dazukommt und sagt, nee, war doch gut.
Naja, Moment. Also 2016 hat mit sehr wenig Informationen und sehr viel, wie ich finde, Lügen ist den Menschen vorgegaukelt worden, dass es da keine Nachteile geben würde. Inzwischen, zwei Jahre später, ist den Menschen auch viel mehr klar, was eigentlich der Binnenmarkt ist, was die Zollunion ist. Ehrlich gesagt, den Unterschied zwischen den beiden war mir auch nicht so klar. War sicher vielen Menschen gar nicht klar. Und auf dem Abstimmungspapier stand ja nicht, wir verlassen die Zollunion und den europäischen Binnenmarkt. Da stand ja nur, wir verlassen die Europäische Union, weil sonst die Türken kommen. So wurde hier ja der Wahlkampf geführt. Inzwischen wissen die Leute ja viel mehr, was wirklich auf dem Spiel steht, wenn wir die Europäische Union verlassen. Mhm. Und ich würde mal denken, sehr viele Leute haben zum Glück inzwischen mehr Informationen und können eine Entscheidung über den Deal, den die Regierung mit der Europäischen Union aushandelt, machen. Und darum geht es ja. Das ist sozusagen eine weitere Entscheidung. Die Leute müssen sehen, dass es eben wirkliche Nachteile gibt, aus der Europäischen Union auszutreten. Wenn sie diesen Deal, die Regierung aushandelt, akzeptieren wollen, ist das ja in Ordnung. Das sehe ich auch als Demokratie an. Aber ich finde, das ist durchaus ein zweiter Schritt. Eine weitere Umfrage an die Menschen ist das Demokratischste, was wir machen können.
Eine kurze Frage mit einer kurzen Antwort, Frau Hopphaus. März 2019 war eigentlich der Plan, dass Großbritannien rausgeht. Wird es so kommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe noch die große Hoffnung, dass es dazu nicht kommt.
Der britische Außenminister Boris Johnson ist auf jeden Fall heute weg. Und David Davis, der Mann, der den Brexit mit der EU verhandeln sollte, ist auch zurückgetreten. Die britische Regierung ist in einer Krise. Zurücklehnen und anschauen und gucken und abwarten. Und die Leute informieren, das ist die Haltung von Vera Hophaus, britische Abgeordnete für die Liberalen. Danke für das Gespräch und schönen Montagabend.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nur damit man das mal kapiert, was da los ist. Im vergangenen Jahr starben nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration mehr als 3000 Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Rettungsschiffe von privaten Hilfsorganisationen werden beschlagnahmt momentan oder festgesetzt. Den Fall der Lifeline, den habt ihr vielleicht mitbekommen. Tagelang musste dort dieses Rettungsschiff im Meer ausharren. Nach 6 Tagen hat sich dann Malta schließlich erbarmt, das Schiff in den Hafen anlegen zu lassen. Und seitdem steht der deutsche Kapitän dieses Schiffs, Klaus-Peter Reisch, vor Gericht. Er hätte sein Schiff wohl nicht ordentlich registriert. Das ist der Vorwurf. Er hätte also gar nicht Menschen retten dürfen. Das ist ziemlich absurd. Die Geschichte hat Moderator Klaas Häufer-Umlauf unter anderem dazu bewegt, dass er am Wochenende eine eigene Rettungskampagne gestartet hat. Ein Zeichen für Menschlichkeit und Humanität.
Es geht darum, Schiffe zu chartern und einfach auch, völlig egal mal, wie dieser Prozess jetzt gerade verläuft oder wie die Situation gerade ist, weiterzumachen und inoffiziell von mir aus wieder rauszufahren. Und weiterhin Menschen zu retten, weil was soll daran illegal sein?
Gute Frage. Klären wir die mit Nele Matzlück, Professorin am Walter-Schücking-Institut für internationales Recht in Kiel. Frau Matzlück, kann ich denn einfach ein Boot kaufen und damit dann im Mittelmeer Flüchtlinge retten?
Ja, das können Sie.
Das ist relativ einfach, da habe ich nichts zu befürchten.
Die rechtliche Situation ist genauso schwierig wie für die anderen Schiffe von Nichtregierungsorganisationen im Moment. Das heißt, wenn Sie sich auf hoher See befinden, dort dürfen Sie herumfahren. Am besten sind Sie aber auch irgendwo registriert. Das heißt, Sie fahren unter einer bestimmten Flagge. Dann müssen Sie Flüchtlinge retten, die Sie in Seenot antreffen. Was dann kommt, ist schwieriger, nämlich die Frage, wo dürfen Sie diese Personen an Land bringen?
Aber lassen Sie uns einen Schritt vorher bleiben. Jetzt sitzen ja auf Malta Seenotretter fest und zum Teil ja auch vor Gericht. Besteht da nicht die Gefahr, dass ich auch festgenommen werde, wenn ich da mit dem Boot einfach rausfahre?
Beim alleinigen Rausfahren nicht. Nein, aber Sie müssen ja irgendwann wieder an Land. Also rausfahren dürfen Sie. Das Problem ist, wenn Sie zum Beispiel dann nach Italien zurückfahren oder eben auch nach Malta, dass Ihnen möglicherweise der Vorwurf gemacht wird, Sie seien selber Schlepper oder Sie hätten mit Schleppern zusammengearbeitet. Das sind die Fragen, die sich dann anschließen. Zunächst mal, wenn Sie auf hoher See sind und ein Schiff in Seenot befinden, müssen Sie retten.
Das ist die Vorschrift, die ich da habe. Bei dem Kapitän der Lifeline, diesen Fall haben wir jetzt gerade auch beobachtet, ihm wird ja vorgeworfen, dass das Schiff als Freizeitfahrzeug registriert ist, also damit auch nicht korrekt registriert und quasi staatenlos. Muss man darauf achten?
Darauf müssen Sie auf jeden Fall achten. Das Schiff muss unter einer Flagge fahren. Das heißt, es muss irgendwo registriert sein oder eben die Staatszugehörigkeit eines Staates haben. Denn ansonsten gibt es auch keinen Staat, der sich für Sie einsetzt, für Sie und das Schiff und die Crew, wenn Sie in Schwierigkeiten geraten. Es sind Staaten, die Flaggenstaaten, die dann reagieren.
Das große Problem und die große Frage ist dann eben nur, nimmt dieser Staat diese Flüchtlinge auf, wenn ich Sie da richtig verstehe?
Darauf kommt es zunächst mal gar nicht an. Das wäre eine Frage, die sich anschließt, ob möglicherweise der Flaggenstaat die Flüchtlinge aufnehmen müsste. Zunächst mal, wenn Sie Personen gerettet haben, müssen Sie sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist optimalerweise ein nahegelegener Hafen, aber das ist nicht zwingend. Das kann auch ein anderes Schiff sein. Der Flaggenstaat ist eher unwahrscheinlich. Denken Sie an die großen Kreuzfahrtschiffe, ähnliche, die sind alle in Panama registriert. Sie müssen die Leute dann nicht nach Panama bringen.
Okay, aber das Problem entsteht dann eben, wenn ich an Land gehe, zum Beispiel in Malta oder in Italien oder in Spanien.
Ganz genau, dann wird man Ihnen möglicherweise den Vorwurf machen, dass Sie nicht mit der Rettungsstelle richtig zusammengearbeitet haben. Das ist auch ein Vorwurf, der den Kapitän der Lifeline wohl betroffen hat. Man wird Ihnen möglicherweise den Vorwurf machen, dass Sie mit Schleppern zusammengearbeitet hätten. Das sind Fragen, die im Moment durch diese Massenmigrationsbewegung so akut sind.
Wie bewerten Sie dieses Projekt jetzt zum Beispiel von Klaas Häufer Umlaufs? Ist ja nicht das Einzige, das auf diese Art und Weise versucht, für Humanität zu werben?
Ich sehe das zweischneidig. Ich sehe, dass es eine sehr, sehr wichtige Arbeit ist, die diese Retter dort tun, weil es sonst kaum jemanden gibt, der das effektiv noch durchführt. Das heißt, wir würden ansonsten uns zurücklehnen und zugucken, wie Tausende von Menschen im Meer ertrinken. Das heißt, das begrüße ich sehr. Ich finde das sehr wichtig und ich finde, dass der ganzen Debatte die Menschlichkeit fehlt. Aber jetzt kommt das Aber, die rechtliche Situation löst sich dadurch nicht. Die rechtliche Situation bleibt schwierig.
Hätten Sie denn eine Lösung oder einen Vorschlag, wie man das Problem löst?
Nein, eine Lösung habe ich nicht. Ich sehe die EU da in der Pflicht, auch möglicherweise eben die Dublin-III-Verordnung zu ändern, sodass nicht die Staaten, wo Flüchtlinge an Land gehen und sich erstmalig registrieren, die gesamte Last tragen. Da haben wir die Eintrittsstaaten Italien, Spanien, Malta ganz schön alleine gelassen.
Einschätzung von Nele Matz-Lück, Professorin am Walter-Schücking-Institut für internationales Recht in Kiel. Für die Aktion von Klaas Häufer Umlauf haben übrigens schon die Menschen 158.000 Euro gespendet. Also ein dickes Sümmchen auf jeden Fall.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Natürlich ist es auf der einen Seite schön, wenn es warm ist, wenn es heiß ist. Es gibt aber auch die andere, die Kehrseite dieser Hitze. Seit Monaten hat es in vielen Teilen Deutschlands nicht mehr ausreichend geregnet. Alles ist ausgetrocknet. Wir werden aufgefordert, Straßenbäume zu gießen, damit die nicht eingehen. Ah, was aber noch dramatischer ist in dieser Situation, es kommen an vielen Stellen eben Waldbrand und Feldbrände, Gefahren auf. Wir sehen Videos von Feuerwehrleuten, die versuchen, die Brände einzudämmen. Verena von Keitz aus unserer Redaktion hat sich dieses Thema Brandgefahr und Prävention heute für uns genäher angeschaut. Das scheint ja irgendwie so zu sein, dass es in den letzten Sommern immer dürrer geworden ist, immer heißer geworden ist. Haben wir da bald kalifornische Verhältnisse?
Ja, könnte man vielleicht fast meinen, aber bis dahin dauert es hoffentlich noch etwas. Ich war selber im Dezember in Los Angeles, als dort sehr schlimme Brände auch gewütet haben. Und da wurde ich tatsächlich von den Einheimischen oft gefragt, ob es sowas in Deutschland auch gibt. Und ich konnte immer nur sagen, nee, zum Glück nicht. Und habe mich danach, als ich wieder hier war, wirklich über jeden Regen gefreut.
Aber da, zu der Zeit war es ja auch Winter.
Ja, genau, ne? Das stimmt. Und es scheint so, dass der Klimawandel auch bei uns zu mehr Wetterextremen führt, zu Überschwemmungen, wie eben auch Dürren. Und der Feuerökologe Johann Goldammer von der Uni Freiburg, der auch das Global Fire Monitoring Center leitet, der sagt, die Gefahr von Bränden wird auch bei uns wahrscheinlich weiter zunehmen.
Wenn der Klimawandel sich weiter so entwickelt, wie die Wissenschaft das voraussagt, wird sich die Lage da weiter und extremer entwickeln. Also Deutschland wird genauso wie viele andere Länder ein Waldbrandland werden.
Oh, das klingt ja schon sehr, sehr vehement. Deutschland wird ein Waldbrandland werden. Sind wir darauf vorbereitet?
Johann Goldammer sagt, nein, das würde gerade erst anfangen. Das Problem ist einmal die Zuständigkeit, dass nämlich die freiwilligen Feuerwehren auf dem Land zuständig sind für Waldbrände und nicht die Berufsfeuerwehren. Die sind eben in der Stadt. Und dass auch insgesamt die Ausstattung und auch die Ausbildung der Feuerwehr in dem Bereich nicht ausreicht, weil einfach ein Waldbrand ganz anders gemanagt werden muss als ein Wohnungsbrand zum Beispiel.
Es ist was ganz anderes, als wenn sie ein Feuer, und dafür sind unsere Leute bestens ausgebildet, ja, in Gebäuden brennen, in Städten, in Industrien oder so, da können wir den deutschen Feuerwehren nichts vormachen. Aber die Ausbildung für da draußen haben sie nicht.
Und er sagt eben, da muss auf jeden Fall was passieren.
Aber korrigier mich gerne, wenn man die Bilder anschaut in der letzten Zeit von großen Feuerwehrwagen mit dicken Schläuchen, die man überall sieht, wo die rausgehen, dicke Montur, die löschen die Felder dort, zum größten Teil auch in Ostdeutschland, dann sieht das schon sehr professionell aus.
Ja, auf jeden Fall. Bei Feldbränden funktioniert das ja auch, auch mit den großen Geräten. Aber wenn du Waldbrände löscht, dann brauchst du da zum Beispiel geländegängige kleinere Fahrzeuge, sagt Johann Goldammer, und effektivere, auch kleinere Schläuche zum Löschen. Da kommst du mit den großen Geräten einfach nicht weit. Da braucht es Neuanschaffungen. Und ein großes Problem sind auch, das haben wir auch in der letzten Zeit viel gesehen, Gebiete mit Altmunition drauf. Ne? Viele davon auch im Osten gelegen. Gestern ist zum Beispiel wieder ein Brand ausgebrochen auf einem früheren Truppenübungsplatz in Südbrandenburg in der Lieberoser Heide. Und die Feuerwehr, die kann dort nicht hin, weil eben noch Munition im Boden vermutet wird. Und eine Lösung für solche Brände sind tatsächlich Löschpanzer. Also Panzer, die auch löschen können, aber explodierende Munition aushalten. Die gibt es von einer privaten Firma. Hat man vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen, als sie in der letzten Zeit im Einsatz waren. Mit dieser privaten Firma arbeitet auch das Team von Johann Goldammer zusammen. Und die sagen, das muss weiter vorangehen.
Also wir halten fest, da muss sich offenbar einiges tun in Deutschland, wenn Deutschland Waldbrandland wird. Was ist denn mit solchen Techniken, die Brände angeblich frühzeitig erkennen können? Wie zum Beispiel Satelliten oder Drohnen. Ist es nicht auch eine Möglichkeit, Schlimmeres zu verhindern?
Das ist grundsätzlich eine gute Idee, aber wird eher in anderen Regionen der Welt als in Europa gebraucht.
In den großen Landschaften Afrikas, Sibiriens oder Nordamerikas, wo wenig Menschen leben, da sind die täglichen Satellitenüberflüge oder diese sogenannten Overpasse der Satelliten wichtig, um Feuer zu detektieren, weil sonst niemand da ist. In unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft spielt das keine Rolle, weil jedes Feuer, was hier entsteht, wird umgehend von irgendjemandem per Handy an die Leitstelle gemeldet. Ne? Damit haben sie eine schnellere Entdeckung als per Satellit.
Also das ist dann eben mal der Vorteil von dicht besiedelten Regionen. Da fliegt so ein Feuer schneller auf. Dabei ist gut zu wissen, also wenn einem das selber passiert, man ist irgendwo und merkt das, dann kann man auf Apps zurückgreifen, die dir und auch der Feuerwehr in so einer Situation weiterhelfen. Zum Beispiel App in die Natur oder Hilfe im Wald. Die zeigt dir dann nämlich zum Beispiel per GPS die genaue eigene Position an, die du dann weitergeben kannst, und dann geht es wahrscheinlich besser mit dem Feuerlöschen.
Also das beruhigt dann schon wieder an dieser Stelle. Deutschland wird Waldbrandland, sagt zumindest der Feuerökologe Johann Goldammer von der Uni Freiburg. Auch wegen des Klimawandels. Darauf ist Deutschland im Moment nicht gut vorbereitet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Erfurt wird man bald was von dem heutigen Tag merken. In Erfurt soll nämlich ein Batteriezellenwerk gebaut werden. Eins, das von einem großen chinesischen Konzern mit ordentlich Geld unterstützt wird. Da geht's ums Thema Speicher für zum Beispiel Autos mit E-Antrieb. Heute wurden ein paar solcher deutsch-chinesischer Wirtschaftsbeziehungen vereinbart. In Berlin bei der deutsch-chinesischen Regierungskonsultation. Chinas Premier war nämlich da, Li Keqiang, und Angela Merkel. Die beiden haben sich getroffen mit den Ministern und nochmal gesagt, Abschottung, das für uns keine Lösung.
Wir wollen Handel betreiben zum gegenseitigen Vorteil, mit wem auch immer und niemals, wie der Ministerpräsident es auch gesagt hat, zulasten Dritter.
Gerade jetzt ein wichtiges Treffen natürlich, denn China sucht Verbündete im Handelsstreit mit den USA, der ja gerade besteht. Was China da genau vorhat, darüber habe ich heute mit der Sinologin Christine Schi-Kupfer vom Mercator-Institut gesprochen. Ich wollte von ihr wissen, wie wichtig Deutschland eigentlich als Handelspartner für China ist, gerade jetzt, wo sich China und die USA mit Zöllen gegenseitig verhängen.
Ja, Deutschland ist sicherlich der wichtigste Partner für China in Europa, nicht nur im wirtschaftlichen, sondern auch im politischen Sinne. China setzt natürlich jetzt alles dran, sich als verlässlicher Partner für eine regelbasierte, multilaterale Ordnung zu positionieren. Möchte ja auch gemeinsam mit Deutschland unter anderem über die Reform der WTO beispielsweise sprechen.
Was genau erhofft sich da China jetzt von den Gesprächen in Berlin?
Peking möchte natürlich in die Bresche springen, auch die Divergenzen ausnutzen, die zwischen den USA und Europa beziehungsweise ja auch mit Deutschland herrschen, und da eben ganz klar signalisieren, mit uns könnt ihr eben viel verlässlicher Handel betreiben. Wir halten uns im Gegensatz zu den Kollegen in Washington an Regelwerke. Wir möchten also die Weltordnung mitgestalten. Wir möchten keine Alleingänge machen. Ich glaube, das ist der ganz große Rahmen und das ganz große Ziel von Li Keqiang und seinem Team.
Gibt es denn spezielle Produkte, deutsche Produkte oder spezielles deutsches Know-how, das China jetzt gerade möchte?
Ganz zentral ist nach wie vor der ganze Bereich Industrie 4.0. Das deutet sich ja auch auf dem jetzigen Treffen an, die gemeinsame Veranstaltung zu autonomem Fahren. Das ist sicherlich etwas, woran China nach wie vor großes Interesse hat, an Technologietransfer aus Deutschland. Auch die Investitionsbemühungen in Europa gehen ja in diese Richtung. Also gerade der ganze Innovationsbereich mit speziellem Fokus Industrie 4.0 ist, glaube ich, etwas, wo Peking Deutschland nach wie vor als Wunschpartner und als auch wichtigen, hochentwickeltes Industrieland sieht. Mhm.
Kann Deutschland oder kann denn die EU für China was ersetzen, was die USA eigentlich momentan liefern würden?
Im Bereich der konkreten Produkte ist das durchaus schwierig. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das Dilemma, was Deutschland und Europa haben, dass man im Bereich sowohl Hardware als auch Software so ein bisschen die Qual der Wahl hat, sozusagen zwischen China und den USA. Das ist ja auch etwas, was jetzt Deutschland und Frankreich verstärkter vorantreiben wollen, wenn man jetzt an Artificial Intelligence denkt, aber natürlich auch die ganze Hardware. Aber es sind natürlich dann in Bezug auf Deutschland eher auch bekanntere Nischenprodukte, von Automobil zu liefern, sei es im Bereich Fertigung, im Bereich Materialkunde. Dieser Hightech-Bereich natürlich, wie gesagt, primär in dem ganzen Gebiet Industrie 4.0, wo Deutschland natürlich auch mit Blick auf die USA sehr, sehr viel zu bieten hat.
Ist es nicht ein bisschen merkwürdig, dass jetzt China über diese US-Handelszölle sich beklagt, aber selber eigentlich sehr protektionistisch unterwegs ist?
Richtig, das ist das Interessante, dass da Deutschland und die USA durchaus auch gemeinsame Interessen gegenüber China haben, auch wenn man sich jetzt sicherlich in dem Vorgehen, in der Tonalität mit Washington nicht immer einig ist, aber die Probleme, die man gegenüber China hat, erzwungener Technologietransfer, Marktzugang, Diskriminierung von Unternehmen, das sind natürlich genau die gleichen Probleme und das darüber täuschen natürlich auch gemeinsame Themen und Interessen, die China und Europa jetzt vielleicht haben, nicht drüber hinweg.
Einschätzung von der Sinologin Christine Xi-Kupfer. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Ministerpräsident Li Keqiang, die haben sich heute angesichts des Zollstreits mit den USA über freien Handel geäußert und darüber gesprochen. Die beiden Länder hatten sich nämlich zum fünften Mal zu einer deutsch-chinesischen Regierungskonsultation in Berlin getroffen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist heiß und es ist warm und es ist vor allem eins in Deutschland, nämlich trocken. Jetzt kann man sagen, ja toll, bei diesem blauen Himmel und einem kühlen Getränk, da kann man sich endlich mal richtig wie im Sommerurlaub fühlen, ja. Aber für andere ist diese lange Zeit ohne Regen ein großes Problem und Verena aus unserem Team hat diese anderen festgemacht.
Ja, nämlich vor allem für die Tiere in der Stadt, wo es einfach zu wenige natürliche Wasserstellen gibt oder wenn es welche gab, dann sind die inzwischen meistens auch ausgetrocknet. Die Tiere, gerade Vögel und Insekten, leiden nach Angaben vom Naturschutzbund Deutschland im Moment schrecklich, weil sie nichts zu trinken finden. Und deshalb hat der NABU heute dazu aufgerufen, Tränken aufzustellen, zum Beispiel im Garten oder auf dem Balkon. Oder wenn du in deiner Wohnung keinen Garten und keinen Balkon hast, dann stellst du es einfach neben den Straßenbaum vor deiner Tür.
Okay, also einfach Schüssel mit Wasser drin und dann raus und das nehmen die dann freiwillig als Tränke oder wie ist das?
Also Katrin Koch vom Wild Telefon des NABU in Berlin empfiehlt, diese Untersetzer von Blumentöpfen, ne, die so ungefähr 1-2 Zentimeter hoch sind, die mit Wasser zu füllen, dahin zu stellen. Wichtig ist dabei aber, dass du jeden Tag das Wasser wechselst und am besten den Untersetzer auch noch mit kochendem Wasser sauber machst. Ne? Auch da braucht es Hygiene, damit sich da keine Keime ansiedeln. Und ja, weil der NABU ja auch sagt, dass die Tränken auch für Insekten wichtig sind, würde ich jetzt persönlich einen Zweig oder sowas reinlegen, damit die Insekten nicht da drin ertrinken, ne? Sondern wieder rauskrabbeln
sehr
können.
Sehr fürsorglich.
Und vielleicht dann auch noch so ein kleines Schild dazu stellen, so hier Vogel- und Insektentränke, wenn du es auf der Straße
hinstellst. Also ich soll jetzt die Ameise auch noch, ich soll gucken, dass sie auch noch genug zu trinken hat, oder was? Das habe ich dich da richtig, wenn man dich kennt, Verena, dann weiß man natürlich, dass du das schon längst getan hast.
Nein, ich habe noch keine Vogeltränke aufgestellt. Ich habe das im Winter gemacht. Als es so kalt war, dass alles Wasser gefroren war, da habe ich das auch mit dem Schildchen tatsächlich gemacht. Aber im Moment habe ich es noch nicht gemacht. Ich gieße aber immerhin brav die zwei Straßenbäume vor unserem Haus regelmäßig mit ein paar Eimern Wasser.
Das war ja klar.
Ja, aber ich sag mal, dazu hat nicht nur seit einiger Zeit schon der Bund für Umwelt und Naturschutz aufgefordert, sondern heute auch der Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, der hat gesagt, Leute, gießt die Straßenbäume schön mit Eimern. Das hilft uns allen.
Also Bäume und Vögel brauchen vor allem in den Städten gerade dringend Wasser, weil es eben so trocken ist bei uns. Können wir ganz einfach helfen, indem wir eine Tränke aufstellen mit einem Ast drin. Vorher natürlich das Ganze ausgekocht und ein paar Eimer Wasser pro Woche an den Straßenbaum. Dann freut man sich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Staatspräsident, Regierungschef, Parteivorsitzender, mehr Macht geht eigentlich nicht. Seit heute hat die Recep Tayyip Erdogan, er wurde heute als türkischer Präsident vereidigt und sein neues Präsidialsystem ging auch gleichzeitig an den Start. Bevor die Notstandsgesetze in der Türkei abgelaufen sind, hat Erdogan die Gelegenheit nochmal genutzt und am Wochenende entledigte er sich über 18.000 Staatsbediensteten. Außerdem hat er Vereine, Zeitungen und einen TV-Sender schließen lassen. Sprechen wir darüber mit Erkan Arikan. Er ist Leiter der türkischen Redaktion von WDR Cosmo. Grüß dich, Erkan.
Hallo.
Erkan, seit dem Putschversuch vor fast 2 Jahren hat Erdogan die Türkei ja per Dekret regiert. Rund 126.000 Staatsbedienstete hat er seitdem gefeuert. Wie begründet er eigentlich die Entlassung?
Also viele von denen sind nach Ansicht von Erdogan in der Gülen-Bewegung tätig. Aber das ist nur ein Ansatz, sage ich jetzt mal. Viele auch andere Leute werden mit den Kurden in Verbindung gebracht, werden natürlich PKK-nahen Organisationen nahegebracht oder generell der kurdischen Opposition. Die werden natürlich auch gleich mundtot gemacht. Aber es gibt auch Wissenschaftler, die mit Gülen und mit der PKK gar nichts zu tun haben, die nämlich für den Frieden sozusagen eine Unterschriftenkampagne gestartet hatten. Da sind zwar fast alle aus dem Staatsdienst gefeuert worden, aber es kann sein, dass Erdogan sich so jetzt nochmal die letzten vorgenommen hat, die er nicht feuern konnte oder gefeuert hat.
Welche Behörden und welche gesellschaftlichen Bereiche sind denn durch diese ganzen Entlassungen betroffen?
Also es sind fast über 4.000 Soldaten aus diversen Heeresformationen betroffen. Danach sind fast 9.000 Polizisten betroffen und ungefähr 1.000 Justizangestellte. Und das ist natürlich schon ein ganz großer Schuh, der jetzt gerade wieder gefeuert wurde. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass seitdem diese Entlassungswellen stattgefunden haben, auch 3.800 wieder eingesetzt werden. Die muss man auf jeden Fall immer wieder nennen.
Ja, aber da wird die Verhältnismäßigkeit, denke ich mal, ziemlich deutlich.
Ziemlich, ja.
Ja, mehr als 100.000 Staatsbedienstete auf einmal weg. In Deutschland wäre das fast die ganzen Soldaten auf einmal. Beeinträchtigt das nicht die Funktion der türkischen Behörden?
Ja, man müsste eigentlich denken, ein totaler Kollaps steht im Land bevor. Und es ist teilweise auch so. Denn es bleiben Posten frei, es bleiben Ämter frei. Es gibt Beamte, die teilweise für zwei oder drei weitere Kollegen mit einspringen müssen. Es gibt aber auch einige Behörden, die überhaupt gar nicht bedacht sind, beziehungsweise die überhaupt gar nicht arbeiten können. Das heißt, die Arbeit bleibt liegen, sei es auf den Katasterämtern, sei es auch in den Justizbehörden. Überall bleiben freie Posten leider übrig.
Das kann ja aber auch eigentlich nicht der Plan sein. Also versucht man denn wieder Menschen zu qualifizieren und wenn ja, wo sollen diese Leute herkommen?
Also man muss schon sagen, wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte man sich darüber totlachen. Im Moment ist es wirklich so, dass seit einiger Zeit junge 23-, 24-jährige Absolventen von diversen juristischen Fakultäten gleich als Staatsanwälte oder Richter eingesetzt werden. Dann könnt ihr euch vorstellen, also wenn so ein 23-jähriger Youngster auf dem Richterstuhl sitzt und ein 40-, 50-jähriger gestandener Anwalt, der fragt dann den Anwalt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ne? Also solche Sachen sind schon häufiger passiert und im Militär werden natürlich sehr schnell Beförderungen ausgesprochen, das muss man auch noch sagen. Und gleiches gilt natürlich auch für die Polizei. Aber es passiert auch, dass entlassene Beamte, wie ich vorhin schon sagte, auch wieder in den Staatsdienst aufgenommen werden, aber es ist nicht so viel.
Diese ganzen Entlassungen, die konnte Erdogan ja per Dekret durchsetzen, ja, weil in der Türkei immer noch dieser Ausnahmezustand verhängt ist. Wird das denn jetzt durch diese Verfassungsänderung sich ändern auch?
Nein, es wird sich nichts ändern. Also Erdogan hat weiterhin die Macht, gerade jetzt als Präsident, nicht mehr als Staatspräsident, sondern als Präsident weiter Dekrete am Parlament vorbei zu erlassen und genau das durchzusetzen, was er macht. Kritiker sagen jetzt schon, dass das Parlament eigentlich nur ein Marionettenparlament sei und dass Erdogan eigentlich nur das Parlament bräuchte, um sich wieder intronisieren zu lassen.
Der türkische Präsident Erdogan ist mächtiger als je zuvor und hat vor seiner Amtseinführung heute nochmal schnell 18.000 Beamte entlassen. Informationen waren das vom Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo bei von Erkan Arikan. Lieben Dank und schönen Montagabend dir.
Auch so.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.